Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dieses Bibelwort des Jahres wird uns durch dieses Jahr begleiten und auch immer wieder in Gottesdiensten begegnen. Und es gehört auch zu unserer Lebenserfahrung und zu unserem Alltag, dass sich Dinge verändern und dass wir nach dem Neuen suchen und uns danach sehnen. Ich habe den Eindruck, dass Veränderung und das Neue zu suchen und festzustellen, dass manches nicht bleibt, nicht nur ein Thema für Christen ist. Am letzten Sonntag zum Beispiel hatte der Kurier am Sonntag das Thema der heutigen Predigt gesetzt. Warum wir uns ständig ändern und es nicht mitkriegen. Das hat mich doch interessiert, weil ich dachte, das hat doch auch was mit unserer Jahreslosung zu tun und auch mit dem Prozess, in dem wir als Gemeinde uns in Sachen Zielen und Auswertung beschäftigen. So hatte der Kurier getitelt, warum wir uns ständig ändern und es nicht mitkriegen. Kurier, mein Sonntag in der Beilage Körper und Seele vom vergangenen Sonntag. Da ging es um Werte und Hobbys, um Vorlieben und Persönlichkeit und die Frage, was haben wir erreicht oder wo sind wir gerade angekommen, wie geht's weiter? Und es hat jemand festgestellt, der Autor, Menschen unterschätzen chronisch, wie sehr sie sich im Laufe ihres Lebens verändern. In Bezug auf die Jahreslosung, hier haben wir sie nochmal, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, sind wir ja in die Herausforderung gestellt, uns zu verändern, nach Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten von Veränderungen zu suchen. Da frage ich mich aber auch, suchen wir wirklich nach Veränderung oder meinen wir, endlich das Ziel erreicht zu haben und das Gesuchte gefunden zu haben? Denn das tut ja gut, wenn man zum Beispiel auf einer Reise ist, die durchaus mühsam ist und wo man sich immer wieder orientieren musste, endlich am Ziel zu sein. Vor drei Wochen hatten wir hier den Taufgottesdienst und da spielte ja das Navigationssystem zum Beispiel eine Rolle. Manches dazu nochmal zum Nachlesen im aktuellen Gemeindebrief. Schaut man zurück auf so eine Wegstrecke, im Blick auf die Vergangenheit, stellt man fest, gewiss gab es Veränderungen. Aber muss nicht irgendwann Schluss sein mit Veränderungen? Wie lange können wir manche Veränderungen noch ertragen? Oder wie ist das, wenn jemand gerade in der Midlife-Crisis steckt, so zwischen 38 und so Mitte 40? Was ändert sich da? Hat man etwas erreicht, mit dem man zufrieden ist? Oder weiß man nicht, wo man hingehört? Ist nicht irgendwann Schluss mit den Veränderungen? Wann hat man endlich das, woran man festhalten kann? Ich denke an dieser Stelle an unseren Biologielehrer. In der Schule damals, vor 30 Jahren, sagte er Folgendes. Ich habe ein Haus gebaut, ich habe einen Baum gepflanzt, ich habe ein Kind gezeugt, ich bin ein Mann. Das war für ihn ein Lebensziel, das er erreicht hatte. Und was ihn offensichtlich bis zum Ende auch zufriedenstellen und erfüllen würde. Verbunden mit den Werten, die er bis dahin erlangt hat, mit den Hobbys, die er pflegt, mit den Vorlieben, die er hat und auch mit seiner Persönlichkeit. Und doch geschieht Änderung ständig. Auch das war im Zusammenhang mit dem Artikel im Kurier dort aufgelistet. Warum wir uns ständig ändern und es gar nicht mitbekommen. Also unsere Magenzellen zum Beispiel ändern sich alle 5 Tage. Mann, bin ich froh, dass am kommenden Freitag da was anders ist. Oder die Haut. 2 Wochen, da erneuert sich das, so gegen Ende der Semesterferien. Oder die roten Blutzellen, 120 Tage, also richtig fit wieder, wenn der Sommer dann so langsam kommt. Leberzellen sollen 2 Jahre brauchen, um sich zu erneuern. Ein Skelett, 10 Jahre, war ich echt erstaunt. Die Zellen im Dünndarm, 16 Jahre. Und was meint ihr, wie das mit den Nervenzellen der Großhirnrinde und den Zellen der Augenlinsen ist? Wie oft erneuern die sich? Wie oft verändert sich da was? Ich bin kein Mediziner, ich kann nur glauben, was im Artikel steht. Diese Zellen sind so alt wie wir selbst. Ja, jetzt können wir überlegen, wie alt wir sind. Die haben wir von Anfang an unverändert bei uns, seitdem wir Mensch geworden sind. Warum wir uns ständig ändern und es nicht mitkriegen. In dem Artikel wurde behauptet, wir erleben uns als die idente Person, die wir vor 20 oder 30 oder 50 Jahren waren, obwohl wir uns in Wirklichkeit ziemlich verändert haben. Ich könnte auch sagen, die gute alte Zeit. Da weiß man, was man hat. Und wir wollen ja auch ident leben. Wir definieren uns ja auch durch unsere Lebensgeschichte auf das, was wir so mitnehmen und behalten. Das war ein schönes Bild vorhin so, Jesus im Herzen behalten. Das verändert sich nicht. Aber anderes? Manches verändert sich vielleicht da auch nicht. Vielleicht hat heute jemand noch dasselbe Besteck beim Essen wie vor 20 Jahren. Bei uns ist das so. Oder dasselbe Instrument beim Musizieren. Das ist ein Schatz, der gepflegt wird. Bei manchem sind die gleichen Bücher im Regal wie vor 20 Jahren, weil man sich ja ungern davon trennt, auch wenn man nicht mal reinschaut. Oder wer noch eine Plattensammlung hat, der hat da einen Schatz. Nur die Frage, ob der Plattenspieler noch funktioniert. Aber das ist ja wieder am Kommen. Oder mancher hat vielleicht dasselbe Bild an der Wand. Fällt einem gar nicht mehr auf. Damals, als man es aufgehängt hat, hat man lange überlegt, wo gehört dieses Bild hin? Welchen Platz soll es haben, damit es ständig gesehen wird? Inzwischen gehen wir daran vorbei, merken es gar nicht mehr. Oder für manchen ist es wichtig, immer dasselbe Urlaubsziel anzusteuern. Da bin ich dann wirklich im Urlaub daheim. Oder mancher ist seit vielen Jahrzehnten Mitglied in einem Club oder einem Verein. Das muss gepflegt werden. Damit identifiziert man sich. Und wenn wir Glück haben und Gott das schenkt und wir daran arbeiten, ist uns dieselbe Partnerin und derselbe Partner geschenkt über einen langen Zeitraum. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und mancher ist immer noch oder auch gerne in derselben Gemeinde. Ich stelle da fest an dieser Stelle, wir benötigen offensichtlich Dinge, Menschen und Ereignisse, um ident zu leben, um zu wissen, da ist unser Platz. Und das macht unser Leben aus. Das ist auch kein Nachteil. Das gibt uns ja Geborgenheit und Vertrautes und Sicherheit und reduziert auch den Stress. Dabei ändert sich in Wirklichkeit ziemlich viel in uns und um uns. Das kann wiederum anstrengend sein. Psychologen haben festgestellt, ständig mit einem sich verändernden Ich konfrontiert zu sein, ist viel zu anstrengend. Wer ständig an sich arbeiten muss, das ist eine richtige Leistung. Und die Vorstellung, gerade, würde ich sagen, jetzt den Höhepunkt unserer persönlichen Entwicklung erreicht zu haben, macht uns glücklich. Auch das wurde festgestellt in dem Artikel. Dann sind Menschen zufrieden mit dem aktuellen Stand, mit einer ansprechenden Persönlichkeit, mit bewundernswerten Werten, die bestaunt werden, und auch mit ganz vernünftigen Vorlieben. Ja, so kann man gut leben. Faktoren, um zufrieden zu sein. Wie ist das mit dem Glauben? Kommt das auch vor? In dem Artikel nicht. Der Artikel schreibt nichts über den christlichen Glauben oder irgendwelche anderen religiösen Dinge. Aber ich möchte den Glauben nicht ausblenden. Wie ist das, wenn wir einen geistlichen Höhepunkt haben? Gibt es ja auch im Leben eines Christen, wo wir merken, jetzt sind wir Gott ganz nah und Gott begegnet uns unmittelbar und diesen Moment möchten wir festhalten. Wo so der perfekte Augenblick da ist, wo wir mit Menschen und mit Gott versöhnt sind. Wunderbar. Oder wo wir uns umgeschaut haben in der christlichen Szene und endlich die perfekte Gemeinde gefunden haben, die Gott ganz und gar hingegeben ist. Das wäre doch fantastisch. Oder die Nähe zu Jesus auskosten. Das haben die Jünger damals schon machen wollen. Hütten bauen und bei Jesus bleiben. Lasst uns hier bleiben und Hütten bauen. Weil auch Hütten durchaus vergänglich sind. Und doch merken wir dann, wenn wir ehrlich sind und uns selbst und unsere Umwelt betrachten, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Liegt das vielleicht daran, dass wir unzufrieden sind mit uns selbst oder mit anderen? Oder haben wir bestimmte Erwartungen an Gott und die Welt? Oder wie ist das, muss ich selbst eigentlich etwas aktiv ändern, etwas bewusst suchen, was zukünftig ist? Das ist ja ein schwieriger Prozess. Schauen wir mal weiter. Psychologen haben festgestellt, wer sich ändert, muss das alles, also bestimmte Dinge, die er erreicht hat, aufgeben oder einsehen, dass er möglicherweise falsch lag, wenn er offen ist für Veränderung. Und die Bibel zeichnet ein sehr realistisches Bild des Augenblicks und auch der Veränderungen. Was wir meinen, erreicht zu haben, ist letztlich nur vorläufig. Der Körper verändert sich. Wann ist es möglich, erstmals feste Nahrung zu sich zu nehmen? Und wann kommt der Punkt, wo wir wieder flüssige Nahrung brauchen? Wann ziehen wir uns erstmals an einem Tisch hoch? Und wann kommt der Zeitpunkt, wo wir einen Rollator brauchen? Und wie ist es mit unserer Psyche, mit unserem Denken? Wann haben wir genug gelernt und genug Erfahrungen gemacht? Wann haben wir genug Wissen aufgehäuft und das auch sinnvoll miteinander verbunden, was wir wissen? Und wann haben wir unsere Gefühle kennengelernt und können sie auch bewusst gebrauchen? Wann sind wir in der Lage, Motivationen zu überprüfen und auch richtig einzusetzen und auch mit Enttäuschungen umzugehen? Das sind ja spannende Prozesse, auch die Veränderung brauchen. Auch die Spiritualität verändert sich. Wer zurückschaut auf den Weg seines Glaubens, sei er kürzer oder länger, merkt, Glaube ist lebendig. Da verändert sich was. Auch Überzeugungen verändern sich. Auch ein Schriftverständnis, also wie man Bibel liest, kann neue Facetten und Erkenntnisse bringen. Oder man macht die Erfahrung, dass Bekehrung, Vergebung, Erlösung, Versöhnung nicht nur dieser eine Augenblick damals war, wo ich zu Jesus Ja gesagt habe, sondern immer wieder gibt es Situationen, wo ich mich neu ausrichten muss, umdenken muss, auch bekehren muss. Oder wie ist das mit dem Bild von Gemeinde und der Realität? Oder wenn wir Gaben entdecken und die gebrauchen? Und auch biblische Wahrheiten, die wir erkannt haben, können ja, sollten auch, zu echten Lebensüberzeugungen werden. Denn das trägt uns weiter. Dazu ist es aber nötig, Veränderungen zuzulassen, was aufzugeben oder auch Fehler einzusehen, wo Umkehr und Veränderung möglich ist. Und das, was die Psychologen hier formuliert haben, das ist ja nicht unbedingt christlich, sondern sehr menschlich. Im Blick auf die Jahreslosung und auf die Ziele stellt sich die Frage, wo stehen wir gegenwärtig? Und da möchte ich auf den Paulus-Text Bezug nehmen. Zu Hause nochmal zum Nachlesen, der ist ja vorhin im Lobpreistag gelesen worden, aus dem Philipper Kapitel 3. Paulus schreibt, es ist also nicht etwa so, dass ich schon alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Paulus zieht Bilanz. Er ist ein erfolgreicher Missionar, eine echte Autorität, ein geistbegabter Christ. Er ist missionsstrategisch sehr gezielt vorgegangen. Er war zielstrebig, wie er auf Menschen und in Situationen hineingegangen ist. Und er hat Ziele erreicht, könnte eine Erfolgsbilanz ziehen. Und dennoch ist es eine ernüchternde Bilanz, wenn er das so formuliert. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der sitzt derzeit im Gefängnis und hat eine depressive Phase. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Paulus eine Chance hat, Dinge nachzudenken und zu reflektieren. Und dann stellt sich damit verbunden die Frage, wann hat ein Christ eigentlich sein Ziel erreicht? Und wann sind Veränderungen abgeschlossen? Paulus schreibt in den Versen davor, Christus will ich erkennen. Das ist sein Ziel. Und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden und sein Tod soll mich prägen. Also die Macht seiner Auferstehung, Gemeinschaft mit seinem Leiden und sein Tod soll mich prägen. Nicht gerade erfolgreiche Perspektiven. Aber vielleicht liegt gerade in dem Scheitern des Christus und auch in der Situation des Paulus aus menschlicer Sicht dieses Scheitern ein Geheimnis des Glaubens, wo ganz viel Kraft daraus erwächst. Wenn ein Christ die Erfahrung macht, an Grenzen zu kommen, gesteckte Ziele nicht zu erreichen, sogar dem Tod nahe zu sein, um dann eine echte Hoffnung zu gewinnen, denn die formuliert Paulus auch, wenn er sagt, so hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen, also nicht da unten zu bleiben. Und wo stehen wir gegenwärtig? Stehen wir auf einem persönlichen Höhepunkt am Ende eines Veränderungsprozesses oder kommen wir an einen Punkt, an einen Tiefpunkt, der die Hoffnung auf Auferstehung weckt? Beides ist ja denkbar. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir in die Zukunft? Paulus schreibt, bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Paulus schreibt das ja nicht nur für sich selbst, in einer Selbstreflexion. Er schreibt es an eine geliebte Gemeinde. Der Philipperbrief strotzt vor Liebe zur Gemeinde. Das ist wunderbar, was Paulus da erkennen lässt. Er schreibt selbst an eine Gemeinde und lädt ein, sich mit ihm gemeinsam auf ein Ziel hinzubegeben. Und ich glaube, dass dort auch sehr praktische Hinweise sind, im Blick auf den Prozess, in dem wir uns befinden. Peter Rettinger ist ja heute auch wieder da. Wir sind als Gemeinde dabei, Ziele auszuwerten. 4 Ziele hat die MOGA, diese Gemeinde, sich gesetzt und sorgfältig formuliert und über Jahre verfolgt. 2 Auswertungen haben wir hinter uns, 2 Auswertungen vor uns. Und uns begegnen immer wieder dieselben Fragen in diesem Geschehen. Haben wir das jeweilige Ziel erreicht? Ja? Nein? Inwiefern? Sind wir zufrieden und dankbar für das, was wir erreicht haben? Und was machen wir mit unseren Beobachtungen im Blick auf die Zukunft? Das sind echte Fragen, die im Raum stehen. Was würde Paulus in so einer solchen Situation sagen können? Paulus zeigt der Gemeinde, wir können uns nicht einbilden, das Ziel erreicht zu haben. Aber diese Erkenntnis ist für Paulus keine Niederlage. Was vielleicht als persönliche Niederlage einzuschätzen ist, ist für Paulus keine Niederlage, die ihn niedergeschlagen und gescheitert sein lässt, sondern diese Erkenntnis befreit. Befreit, um in Veränderungen leben zu können und Gemeinde und christliches Leben als sehr dynamisch und lebendig zu erleben. Wenn er dann sagt, etwas bewusst zurücklassen, heißt das nicht, es abtun. Das hat nichts getaugt, es verachten. Das meint er nicht, sondern es an dem Platz lassen, wo es hingehört, wo es auch seinen Platz und seine Zeit hatte. Manches Gute daraus mitnehmen. Und dann nach vorne schauen. Sich auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Das heißt nicht, noch erfolgreicher zu sein, noch professioneller, noch leistungsstärker, sondern, wenn man diesen Zusammenhang beim Paulus recht versteht, tauglich sein für das Reich Gottes. Tauglich sein für das Reich Gottes. Und Jesus weist an einer Stelle in den Evangelien auch darauf hin, wer seine Hand an den Pflug legt, der schaut nach vorn, weil er weiß, was er schon hinter sich an Boden bereitet hat und was bereits dann auch als Wachstum daraus wird. Also Veränderung heißt nicht Kränkung im Blick auf Vergangenes, sondern Sehnsucht nach Gottes Reich. So hat Jesus das formuliert und so würde Paulus das auch sagen. Welches Ziel haben wir denn nun vor Augen? Paulus schreibt, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wie machen wir das, wenn wir Gemeindeziele auswerten? Wird es ein Siegertreppchen geben? Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Und welchem Ziel wird der Siegespreis verliehen? Was gibt es zu feiern? Gleich am Anfang dieses Auswertungsprozesses hat Peter Rettinger uns darauf hingewiesen, dass wir nicht vergessen sollen zu feiern. Und das finde ich gut und wichtig. Wie wäre es, etwas zu feiern, wenn jemand im Rahmen der Gemeindeziele etwas erlebt hat? Und zwar Folgendes. Ich habe Teil an der himmlischen Welt. Ich bin Christus und den Menschen begegnet. Ich habe Gott erlebt und Christus kennengelernt. Ob das im Bereich der Schulung passiert ist oder bei Fit for Family oder in den Kleingruppen und Hauskreisen, in der Evangelisation. Wie wäre es festzustellen, ich habe in dem, was ich in diesen Zielen in den Jahren erlebt habe, Teil an der himmlischen Welt bekommen. Ich habe Gott erlebt und Christus kennengelernt. Und ich glaube, dass das bei allen Zielen zu beobachten ist. Und daher denke ich, gibt es wirklich Grund zum Feiern im Blick auf die 4 Ziele dieser Gemeinde. In Dankbarkeit dafür, dass es ganz verschiedene Bereiche und Möglichkeiten gab, an dieser himmlischen Welt, von der Paulus hier spricht, teilzuhaben. Weil im Rahmen dieser Ziele ein Stück Himmel für den Einzelnen und auch für uns als Gemeinde sichtbar wurde. Wo Gott uns das geschenkt und gezeigt hat. Doch was tun wir, wenn die Phase der Auswertungen der Gemeindeziele beendet ist? Also heute Gemeindestunde und dann in 3 Wochen die nächste? Was machen wir dann? Definieren wir alte Ziele neu und streben sie erneut an? Das ist ja ohne weiteres möglich. Oder suchen wir neue Ziele? Finden wir sie? Wie formulieren wir sie? Auch das ist möglich. Oder kann man nochmal von Paulus an dieser Stelle was lernen? Wenn ich die Situation des Paulus sehe, schreibt er diese Worte in einer Situation der Gefangenschaft, wo er eine, ich sag's mal positiv, Atempause hat, wo er bestimmten Zielen, die er sich selbst gesteckt hat, im Moment nicht nachjagen kann, wo er aber die Chance hat, Atem zu holen und Kraft zu gewinnen. Und was würde Paulus dann tun im Blick auf das Ziel? Ich glaube, wenn ich den recht verstehe, würde er dem eigentlichen Ziel im Leben eines Christen und einer Gemeinde entgegenlaufen. Teilhaben an der himmlischen Welt. Das eigentliche Ziel. Teilhaben an der himmlischen Welt. Und welche Methoden und Wege dahin es gibt, das lässt sich durchaus bedenken. Könnte das Ziel vielleicht so lauten? Das letzte Ziel. Für Christus, also für Christen und auch für den Paulus und eine Gemeinde. Christus kennen und bekennen. Ich möchte es einfach mal in den Raum stellen. Paulus schreibt, wir sind Bürger des Himmels. Vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper, und da spielt auch immer das Bild des Organismus einer Gemeinde mit. Es ist nicht der individuelle menschliche Körper allein. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, wer auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wie wäre es, das als oberstes Ziel in den Blick zu bekommen, was wir längst im Blick haben als christliche Gemeinde? Christus kennen und bekennen. Christus kennen und bekennen. Könnte so das eigentliche Ziel lauten? Ist dieses Ziel, was Paulus hier auch zeichnet, eine wesentliche Orientierungshilfe, wenn es um zukünftige Ziele und Überlegungen geht? In welcher Art und Weise, in welcher Form und durch welche Mittel man Ziele erreicht? Ich glaube, dass Christen und eine christliche Gemeinde sehr gute Voraussetzungen haben, um das eigentliche Ziel zu sehen und darauf hinzulaufen. Paulus sagt, wir sind Bürger des Himmels. Das heißt, wir leben mit dieser Identität. Wer Bürger ist, hat alle Bürgerrechte und Bürgerpflichten und weist sich aus. Das ist unsere eigentliche Identität. Wir sind Bürger des Himmels, wir gehören zum Reich Gottes. Und wir haben Mitbürger. Wir sind Gott sei Dank nicht die Einzigen im Himmelreich. Ein zweites, wir erwarten den Retter. Das heißt, dass wir immer wieder in den Situationen, in denen wir leben und wo wir Veränderungen erleben, erlösungsbedürftig sind. Und gleichzeitig erwartungsfroh schauen, dass es da einen gibt, der uns rettet, wenn wir uns selbst nicht retten können. Und Jesus Christus ist der Herr, sagt Paulus. Und da geht es um den Kern, um die eigentliche Sache. Ihn kennen und bekennen, ihn verehren. Wir haben das gesungen eben vor dem Predigtteil, ja, dass wir Gott auf seinem Thron verehren und gleichzeitig ist er mit seinen Füßen mitten unter uns hier auf dieser Erde. Und noch etwas schreibt Paulus. Man ist unvollkommen, persönlich und auch als Gemeinde. Es ist aber eine Chance, sich von Gott verändern zu lassen. Mit manchen Wachstumsschmerzen verbunden. Mit dem Zahn haben wir das ja vorhin erlebt im Kinderteil. Und gleichzeitig mit neuen Fähigkeiten beschenkt. Es ist schön, wenn man mehr kann, als sich an einen Tisch hochziehen. Und wenn es 30 oder 45 Minuten zum Mistplatz braucht, irgendwann sind wir schneller unterwegs. Neue Fähigkeiten, die an uns wachsen und die Gott uns schenkt. Und dann das eigentliche Ziel vor Augen zu haben, wir spiegeln Gottes Herrlichkeit wider. Das ist doch eine tolle Perspektive, dass wir im Anderen Gottes Herrlichkeit sehen. Das ist jemand, den Gott liebt, den Gott herrlich gemacht hat. Und ich glaube, dass das auch Außenstehende wahrnehmen werden. Dass eine Gemeinde ein Ort ist, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Und das ist doch ein wunderbares Ziel. Christus kennen ist wichtig für uns. Und Christus bekennen, das ist wichtig für diese Welt. Ein wunderbares Ziel, wenn wir durch Christus verändert werden und uns durch Christus verändern lassen. Als Einzelne, als Gemeinde und dann dieses eigentliche Ziel vor Augen haben. Christus kennen und bekennen. Wenn das das Ziel ist, wird Gott uns auch gute Möglichkeiten zeigen, dieses Ziel zu erreichen. Und dieser Prozess ist wirklich spannend. Ich glaube, dass Gott diesen Prozess segnen wird, wenn Jesus die Mitte ist, wie wir es gesungen haben, und das Ziel ist. Amen.